Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen. Neben mir sitzt der Lukas Heiner, der hat sein neues Buch dabei, sein Jugendbuchdebüt. Und bevor wir gleich loslegen, hat der Lukas uns noch was mitgebracht.
Ja, einen Buchtrailer. Ganz stolz bin ich da drauf. Ich zeige ihn euch mal.
Das dunkle Herz von Lukas Heiner. Mitten in einer Gedenkfeier von Annas Bruder, der vor 10 Jahren verschwunden ist, wird Anna plötzlich schwarz vor Augen. Sie erwacht in einer fremdartigen Wüstenlandschaft am Rande einer verlassenen Stadt. Völlig auf sich allein gestellt, macht Anna sich auf den Weg. Was würdest du tun, um zu überleben?
Das war's.
So. Ja, Lukas ist aus München. Ich stelle dich jetzt einfach mal ein bisschen vor. Könntest du eigentlich viel besser als ich, aber ja, Lukas ist aus München. Dein neues Buch, Das dunkle Herz, würde ich als düstere Jugendfantasy bezeichnen oder Fantastik vielleicht. Kannst du gleich bestimmt auch nochmal was dazu sagen. Und bevor wir so ein bisschen auf dich und deinen Weg als Autor eingehen, wollte ich direkt nochmal aufs Buch zu sprechen kommen. Wir haben ja gerade im Trailer gesehen, die Hauptfigur ist Anna. Anna ist ein junges Mädchen, das offensichtlich in eine geheimnisvolle Welt kommt. Da würde ich gleich mal einsteigen. Ich bin ja in der glücklichen Position, ich durfte das Buch schon lesen. Das heißt, ich weiß, Anna ist am Anfang mit ihren Eltern in der Kirche bei einem Trauergottesdienst. Es ist der Jahrestag des Verschwindens ihres kleinen Bruders von vor vielen Jahren. Und im einen Moment ist sie noch in dieser Kirche, auf einer Kirchenbank, und im nächsten Moment merkt sie, irgendwas ist komisch und sie ist woanders. Und vielleicht jetzt so zum Einsteigen, weil das spoilern wir jetzt auch niemand, das ist gleich der Anfang des Buches. Wo ist sie denn dann? Wo kommt sie hin, Lukas?
Also, ihr wird erstmal ganz schlecht und schwarz vor Augen und neben ihr ist ihr Vater. Und nachdem gerade eine Gedenkminute ist und auch die Trauerglocken läuten sozusagen, will sie den da nicht rausreißen und das kriegt keiner so mit. Und dann wird ihr aber tatsächlich eben schwarz vor Augen und sie macht die Augen wieder auf und hat gar nicht das Gefühl, lange ohnmächtig gewesen zu sein oder so. Und dann ist sie eben so in dieser verlassenen Wüstengegend am Rande von so Stadtruinen, die sie am Horizont sieht. Und was das ist, ist erstmal überhaupt nicht greifbar, weil es wirkt alles so ein bisschen unwirklich. Also es gibt auch keine, auch der Himmel ist irgendwie wie von so einem künstlichen Licht. Das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Und sie kann keinen Kontakt nach Hause herstellen, also hat kein Handyempfang und sowas, versucht dann noch eine SMS zu schreiben irgendwie, weiß nicht, was passiert ist. Aber kommt eben nichts durch und letztlich bleibt ihr nichts anderes übrig, als erstmal selber erste Schritte zu unternehmen und diese Stadt zu erkunden.
Sie ist aber auch nicht allein. Also sie trifft dann sehr schnell auch ein paar Leute.
Genau, also mit ihr sind da auch andere Leute gestrandet an diesem fremdartigen Ort. Und zwar unterschiedlichsten Alters und unterschiedlichster Herkunft. Also sie muss sich dann auf Englisch verständigen mit denen. Und sie alle müssen erstmal irgendwie überhaupt sich orientieren, wo sie da jetzt sind. Weil letztlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, weil zurück finden sie erstmal keinen Weg.
Das fand ich sehr faszinierend beim Lesen tatsächlich auch. Dass, du sagtest es gerade schon, die Leute, die sind alle sehr unterschiedlich. Männer, Frauen, Alte, Junge, die verschiedensten Nationen. War dir das wichtig, so ein, völlig unterschiedliches Figurenensemble zu schaffen?
Also die Stimmigkeit des ganzen Buches, die ganze Grundidee, die ich euch jetzt natürlich nicht spoiler, die verlangt es auch so ein Stück weit. Und es war mir auch wichtig, dass es stimmig ist und man dann nicht so von außen als Autor entscheidet, ich will aber nur Jugendliche, deswegen kommen da jetzt nur Jugendliche hin, sondern also das, die Geschichte verlangt es, dass es unterschiedlichste Menschen sind. Und ich fand es dann auch spannend, mich damit auseinanderzusetzen, wie unterschiedlichste Menschen auf diese Situation reagieren. Weil das ist natürlich das ist natürlich, macht natürlich auch einen Reiz dieser Situation dann aus, dass die sich begegnen und miteinander interagieren und alle in dieser Extremsituation sind und schließlich dann auch um ihr Leben kämpfen. Und aber jeder, dadurch, dass jeder so einen eigenen Hintergrund hat und es eben auch relativ kleine Kinder gibt, bis hin zu erwachsenen Männern und Frauen natürlich auch, jeder geht mit dieser Situation irgendwo anders um. Und dadurch, dass sie aber alle zusammengeworfen sind in dieser Situation, ergeben sich dann eigentlich die meisten Dinge. Das Seltenste geht eigentlich von der Welt um sie rum aus, sondern das meiste ergibt sich eigentlich durch ihre Interaktion untereinander.
Ich merke schon, du willst jetzt noch nicht so viel über die Geschichte verraten und ich kann es natürlich auch verstehen, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen die Stimmung beschreiben oder die Atmosphäre, die der Roman für dich hat, oder vielleicht so ein bisschen erzählen, was du glaubst, wer wäre denn da der richtige Leser für das Buch für dich, falls es sowas gibt?
Das ist immer schwer zu sagen. Man ist ja selber auch von Leserreaktionen oft überrascht. Und also für mich war es so, ich habe mich ja das erste Mal hingesetzt, ich habe einen anderen Hintergrund, reden wir ja nachher noch drüber, aber ich habe mich eigentlich das erste Mal hingesetzt und mir überlegt, welche Geschichte will ich eigentlich erzählen und was für Themen sollen da reinspielen, um was geht es da? Und bin da eben bei einer Geschichte gelandet, wie ich sie selber unheimlich spannend finde. Und zwar, dass es schon eine düstere Atmosphäre hat und einfach irgendwie den Leuten wirklich extreme Bedingungen zugemutet werden, aber gleichzeitig auch immer so eine Spannung da ist, was zu entdecken. Und diese Welt öffnet eben dann auch immer mehr ihre Geheimnisse und den Hintergrund, warum sie da, ausgerechnet sie, da hingekommen sind und was sich dadurch ergibt, dass sie da hingekommen sind. Und das macht mir als Leser Spaß, wenn ich sowas lese, was so nach und nach irgendwie sich entfaltet und dann hoffentlich mich irgendwie in einem Punkt irgendwo gegen Ende des Buches dann so packt, dass ich mir denke, ach krass irgendwie, und dann entfaltet sich so diese ganze Geschichte und auf einmal wird mir die Logik, die innere Logik von dem Ganzen klar. Und das mag ich selber als Leser total gern und deswegen wollte ich auch so ein Buch schreiben. Und wie es mir gelungen ist, weiß ich nicht, weil ich habe es mir natürlich ausgedacht, dadurch habe ich es nie gelesen, ohne es zu kennen. Aber gut, ich hoffe, es ist mir gelungen.
Würdest du sagen, die Beschreibung wäre richtig, wenn ich jetzt sage, es ist so ein Buch, das einen Blick darauf wirkt, wie reagieren Menschen als Gruppe, wenn sie außerhalb von, ich sag mal, gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen auf einmal stehen?
Auf jeden Fall. Also ich mache ja auch so, ich habe jetzt zum Erscheinen vom Dunklen Herzen einen YouTube-Kanal gegründet und da spreche ich auch immer so ein bisschen über verschiedene Hintergründe. Und es sind keine Themen, die dann eins zu eins sich so im Buch wiederfinden, aber Themen, die eben genau in solchen Situationen auftauchen. Also ich weiß nicht, ob jemand den Film Das Experiment kennt. Da geht es darum, dass einfach willkürlich Leute ausgewählt wurden und in Gefangene in einem Gefängnis und Wächter eines Gefängnisses eingeteilt wurden. Und man dann geschaut hat, wie verselbstständigt sich das und was bildet sich da für eine Dynamik. Und sowas fand ich in meinem Buch eigentlich auch spannend, ohne jetzt den Leuten aktiv Rollen zuzuteilen. Aber was passiert, wenn die in so eine Extrembedingung kommen, um ihr Überleben kämpfen und wie geht jeder Einzelne von ihnen damit um?
Du hast uns auch eine Stelle, oder du hast uns sogar zwei Stellen aus dem Buch mitgebracht. Vielleicht darf ich dich bitten, dass du die erste vorliest.
Sehr gerne.
The End. Na, nicht ganz das Ende, oder?
Nein. Genau, also die Stelle ist jetzt eine, haben wir ja schon gehört, dass Anna dann irgendwo auf andere Leute auch trifft und die sich gemeinsam organisieren. Die teilen sich dann auch auf in Kundschafter, die versuchen, was über diese Welt rauszufinden, und Jäger, weil es sind da auch Tiere gelandet, also in ganz merkwürdiger Zusammensetzung. Und sie müssen sich irgendwie ernähren und auch Wasser finden und das alles. Und es kommt aber mehr und mehr auch zu Spannungen. Und man kann sich ja vorstellen, in so einer Situation, wo man völlig unsicher ist und in so einer Welt gestrandet, ohne Kontakt nach Hause aufnehmen zu können, da reicht natürlich so ein kleiner Funke Misstrauen. Und wenn man auf einmal das Gefühl hat, man kann niemandem mehr den Rücken zuwenden, weil der vielleicht noch ein ganz anderes Gesicht offenbart, dann wird es natürlich dramatisch. Und es eskaliert dann eben dann tatsächlich und Anna muss dann fliehen, gemeinsam mit einem jungen Griechen, der heißt Nick. Und gemeinsam landen sie dann an einem ganz anderen Ort innerhalb dieser Gegend, nämlich in so einer Art Hallen, in so einer Art Gewächshäuser, aber riesige Gewächshäuser, wo so eine Dschungellandschaft drin ist, also ganz anders als die Wüstenlandschaft außenrum. Und dort treffen sie dann auf eine Gruppe Kinder, die dort ebenfalls gestrandet ist. Und daraus lese ich eine Stelle vor. Es war dunkel geworden und die Kinder hatten ein kleines Feuer in dem Steinkreis auf ihrer Lichtung gemacht. Natürlich hatte Anna sich dagegen ausgesprochen. Wenn Alvaros Leute in der Nacht kämen, würden sie sofort wissen, in welcher Halle sie waren. Doch natürlich hatte Eric, der Anführer der Kinder, ihre Bedenken erneut abgetan. Und dieser Mike hat es geschafft, ein Schwein zu jagen? Fragte Connor interessiert, als sie ums Feuer saßen. Anna hatte ihn vorhin beobachtet, wie er den Dreck in seinem Gesicht erneuert hatte. Mit zwei Fingern hatte er dunkle Streifen über seine Wangen gezogen, wie ein Footballspieler. Jetzt waren sie aber schon wieder verschmiert und es wirkte eher, als hätte ihm jemand das Gesicht in die Erde gedrückt. Ja, hat er, erwiderte Anna. Sie waren aber auch mindestens zu sechst. Ich habe ein paar Fallen gebaut, erzählte Connor eifrig. Aber bis jetzt haben wir nichts als diese blöden Hühner gefangen. Und Eric sagt, wir sollen abwarten, ob sie nicht noch ein Ei legen, bevor wir sie essen. Ich habe die Hühner gefangen, tönte Ruth und ließ dann einen aufgeregten Schwall Worte hören, aus dem Anna schloss, dass die Hühner ihre seien, nachdem sie sie mit eigenen Händen erwischt und in die Halle gebracht hatte und dass niemand sie essen würde. Sie hat ihnen sogar Namen gegeben. Peter lächelte zum ersten Mal, aber selbst dabei wirkte der pummelige Junge mit der Krawatte immer noch melancholisch. Bernhard und Bianca, darauf muss man erst mal kommen. Die Hühner trotteten währenddessen auf der Lichtung umher und pickten nach irgendetwas auf dem Boden. Sie schienen gänzlich unbeeindruckt von der Diskussion, ob und wenn ja, wann sie gegessen würden.
»Wieso? Wir haben doch alle neue Namen!« rief Ruth.
Anna horchte auf. »Das haben wir uns gleich am ersten Abend ausgedacht«, erklärte Peter. »Jeder, den wir gefunden haben, durfte sich einen neuen aussuchen. Irgendwie passten die Alten nicht hierher.«
»Er hat sich nach Peter Pan benannt«, trompetete Ruth und Peter verstummte wieder.
Obwohl das kleine Feuer nicht viel Licht gab, war Anna sicher, dass der Junge mit der Krawatte rot geworden war.
»Mach mal den Mund nicht zu weit auf. Deinen Namen verwendet nämlich keiner, weil er so doof ist.«
»Ach ja?«, fragte Ruth, doch der Rest war wieder kaum zu verstehen. »Sie wollte Feuerblitz heißen«, erklärte Peter. »Ihr wisst schon, wie der Rennbesen von Harry Potter. Aber das ist ja gar kein Name. Deshalb nennen wir sie immer noch Ruth.« Anna schmunzelte. Sie hätte Feuerblitz gar nicht so unpassend für das kleine Energiebündel Ruth gefunden.
»Mich nennen alle Poppins, wie Mary Poppins, weil ich mich um alle kümmere«, stellte Poppins klar.
»Und die Kleinen?«, fragte Nick fasziniert. Die Horde saß ein Stück abseits auf der Lichtung. Ein paar der Kinder spielten miteinander, ein paar schauten immer wieder herüber zum Feuer. »Am ersten Tag waren es noch nicht viele«, erklärte Connor. »Da haben wir versucht, ihnen Nummern zu geben.« Aber dann haben wir am zweiten noch welche aufgelesen und sind ständig durcheinander gekommen. Das weckte eine Frage in Anna. Ihr seid also auch erst vor ein paar Tagen angekommen? Peter antwortete für Connor. Ja, am Anfang waren wir nur Eric, Poppins und ich. Connor hat uns als Erster gefunden und dann sind wir rausgegangen und haben mehr Kinder zu uns in die Halle geholt. Viele der Kleinen sprechen kein Englisch und das mit den Nummern war eine blöde Idee. Jetzt sind sie einfach die Horde. Anna wollte weiter zu ihren Erlebnissen nachfragen, aber Peter lächelte auf einmal. »Nur einem von ihnen haben wir einen Namen gegeben, aber das seht ihr dann schon noch«, sagte er. »Oder ihr hört es.«
»Er hat ihn Pan genannt«, lachte Ruth. »Hab ich's nicht gesagt? Zusammen sind sie Peter Pan.«
Peter warf ihr erneut einen bösen Blick zu, aber Anna verstand noch immer nicht, was Peter hatte andeuten wollen. »Mein Name interessiert euch wohl nicht«, fragte Connor auf einmal beleidigt.
»Doch, na sag schon«, ermunterte ihn Nick.
Die Stimmung am Lagerfeuer war auf einmal fast familiär.
»Meiner ist nämlich der Beste. Ich habe mir Connor ausgesucht wegen Terminator.«
Weit unten in Annas Filmgedächtnis klingelte etwas.
»John Connor, Retter der Menschheit!« Er war vor Begeisterung aufgesprungen. »Der Terminator reist in der Zeit zurück, um Connors Mutter zu töten. Aber sie entkommt und bringt ihrem Sohn alles über Guerillakrieg und so bei. Und als die Maschinen die Weltherrschaft übernehmen, führt er den Befreiungskampf. John Connor!«
Er schien fassungslos, dass ihnen das nicht sofort klar gewesen war.
»Ignoriert ihn einfach«,
Poppins rollte mit den Augen und alle anderen lachten, selbst Eric. Connor sank, offenbar zufrieden mit seinem Auftritt, wieder in den Schneidersitz. »Interessiert euch eigentlich gar nicht, was wir über die Stadt herausgefunden haben, während ihr euch hier verbarrikadiert habt?«, fragte Anna.
»Was gibt es herauszufinden?«, entgegnete Eric, der Anführer der Kinder. »Ist doch klar, wir sind im Paradies!«
»Im Paradies?« stieß Anna hervor.
»Natürlich, oder das Schlaraffenland, oder wie ihr es nennen wollt. Schaut euch doch um, genug zu essen, keine Arbeit, keine Erwachsenen. Wenn wir erst mit euren Freunden fertig geworden sind, dann wird das hier das schönste Leben.«
»Du bist glücklich, hier zu sein? Was ist denn mit deinen Eltern zu Hause?«, fragte Anna entgeistert und Eric fuhr auf.
»Was soll mit ihnen sein? Glaubst du, es interessiert die, was mit uns passiert ist? Das ist denen doch scheißegal, machen sie sich eben neue Kinder, auf denen sie herumtrampeln können. Wir brauchen keine Erwachsenen, seht ihr doch.«
»Nur weil du so ein verdammt harter Typ bist, heißt das noch nicht, dass hier keiner seine Eltern vermisst«, entgegnete Anna ebenfalls wütend. Nick berührte sie sachte am Arm. Die Stimmung war schnell wieder gekippt.
»Was ist denn mit euch?«,
fragte sie in die Runde der Kinder, die betreten zu Boden blickten.
Ich hab's ja gewusst, dass ihr nur alles kaputt machen wollt, rief Eric. Haltet besser die Schnauze oder ihr fliegt wieder raus.
Er trat in Annas Richtung gegen das Feuer. Ein paar der dürren Äste fielen auseinander und Glut stob auf. Es war nicht wirklich gefährlich, aber Anna schrak dennoch zurück.
Bist du bescheuert? Wart's mal ab, rief er.
Nick war aufgesprungen. Komm mal runter, klar? Fuhr er Eric an. Wir haben's kapiert, du bist der Boss hier, aber hör auf mit so einem Scheiß. Eric stierte nur ins Feuer. Komm, wandte sich Nick zu Anna um. Lass uns unser Schlaflager aufbauen. Während sie aus der Lichtung traten und einen Haufen Blätter und Buschwerk als Schlafstätte zusammentrugen, machte Anna ihrem Ärger über den hirnlosen Idioten Luft. Sie war noch immer ganz aufgewühlt von der Attacke, als plötzlich ein Ton erklang. Es war ein zarter Laut, der perfekt in die Kulisse des dunklen Urwaldes passte. Der Ton zog sich hin und zerfloss dann zu einer kleinen Melodie. Anna verstummte und sie drehten beide die Köpfe zum Lagerfeuer, wo einer der kleinen Jungen ihren Platz eingenommen hatte. Er blies in eine Art Flöte, geschnitzt aus denselben Stöcken, die auch angespitzt in den Gräben steckten. Es war offensichtlich, dass er das nicht erst hier gelernt hatte, denn es hörte sich wirklich wunderbar an. Annas Zorn verpuffte und sie fing Peters Blick auf, der zu ihnen herüberlinste. Das hatte er also gemeint, als er von Pan gesprochen hatte. Anna lächelte und spürte eine Gänsehaut, als die zarten Töne zum anfänglichen melancholischen Thema zurückkehrten. Und in diesem Moment passierte noch etwas. In den Büschen und Sträuchern hinter ihr und Nick begann es zu knistern und zu knacken. Überall sprossen Knospen und Triebe und der Wald um die ganze Lichtung blühte in der Farbe der Musik auf. Anna hätte es nicht anders sagen können. Es war das Lied des kleinen Flötenspielers, das die Pflanzen als ihr buntes Kleid zeigten.
Wir haben jetzt gerade schon ein paar der anderen Personen kennengelernt, die Anna so begegnen auf ihrem Weg. Ich würde dich noch gern fragen, wie würdest du den Anna beschreiben? Was ist Anna für ein Typ?
Oh, gute Frage. Also Anna ist erstmal natürlich, wir haben ja davon erzählt, am Anfang ist diese Gedenkfeier. Und Annas Bruder ist eben verschwunden als Kleinkind. Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Und Anna beschäftigt es gerade in der Gedenkfeier, wo wir sie kennenlernen, schon viel, dass eigentlich ihr ganzes Leben davon bestimmt war, dass ihr Bruder als Kleinkind verschwunden ist. Und ich habe mich versucht, dem so ein bisschen anzunähern, was das mit einem Menschen macht. Ich meine, es gelingt einem von außen natürlich nie komplett. Aber ich habe halt versucht, immer wieder dieses Thema auch aufzugreifen. Und es geht ihr dann in dieser fremden Welt, wo sie auf Leute trifft, mit denen sie sonst, also die mit ihrem Alltag nichts zu tun hatten und die sie außerhalb dieser Welt auch nicht kennen. Da geht es ihr so, dass dieser Punkt fast eine Erleichterung für sie ist, dass sie eben nicht mehr als die Schwester des verschwundenen Bruders gesehen wird, sondern einfach als der Mensch, der sie in dem Moment ist. Und ich glaube, daraus zieht sie auch eine gewisse Stärke in dem, was in dem Buch dann passiert, weil sie schon dann auch zu kämpfen hat, aber diese Herausforderungen auch meistert.
Sie lernt sich dann wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit selbst kennen auf eine gewisse Art und Weise, ne? Ja, weg von Anna, hin zu dir. Du warst letztes Jahr schon auf der Leipziger Buchmesse. Das neue Buch ist nicht dein erstes Buch. Du hast schon ein Kinderbuch geschrieben, ein Piratenbuch.
Genau, also das, eine Reihe, sind jetzt 2 Bände erschienen.
Ah, der zweite ist auch schon raus, ja. Super. Dann ganz zwangsläufig die Frage, du machst ja was sehr Kreatives, du bist aber nicht ursprünglich Autor. Deswegen wollte ich dich bitten, dass du uns vielleicht mal abholst und erzählst, wie du zum Schreiben gekommen bist und wo du eigentlich herkommst, so künstlerisch.
Gern. Also ich meine, ich war jetzt nicht von Grundschule an so zielstrebig, wie es andere vielleicht sind, die dann irgendwie, wenn sie dann ihre Schullaufbahn beenden, irgendwie schon ein Portfolio von irgendwelchen, Filmprojekten, Büchern, was auch immer haben. Das liest man ja gerne auch bei Autoren, dass sie schon mit 5 Jahren ihre ersten Geschichten zu Papier gebracht haben. So war es bei mir nicht. Aber die 2 Interessen, Musik und Sprache, die hatte ich eigentlich schon immer. Und das hat sich auch mein ganzes Leben so durchgezogen. Und dadurch, dass ich einen Big Band Leiter hatte in der Schule, in der Band, der selber Filmmusikkomponist war, dadurch habe ich dann früh eben den Einstieg gefunden in diese Musikwelt. Also ich habe bin dann auf den zugegangen und wollte von dem was über die professionelle Musikbranche quasi erfahren und war dann ab und zu bei dem in seinem Filmmusikstudio und habe da gelernt, Filmmusik zu machen sozusagen. und bin über das dann zum Songwriting gekommen, hauptsächlich dann wieder zum Texte schreiben, also Songtexte schreiben, also wieder was mit Sprache. Und da habe ich dann relativ schnell auch Partner gefunden, also Musikproduzenten, die eben von Gothic, Rock über Pop bis Schlager so die ganze Musikbranche auch abdecken von dem, was sie selber produzieren. Und so konnte ich auch beim Songtexte schreiben auch an einem Tag mal irgendwie, also ich habe für Helene Fischer zum Beispiel was geschrieben und für Santiano sehr viel, eben diese norddeutsche Seemännerband, mit denen ich dann auch das Projekt König der Piraten gestartet habe. Und auf der anderen Seite dann für Bands wie Beyond the Black irgendwie oder Hämatom jetzt aus München, also wirklich auch härteres Zeug. Und das macht mir sehr viel Spaß hinter der Bühne, dass man nicht so reduziert wird als Interpret oder jemand, der im Rampenlicht steht, wird man schnell reduziert auf etwas, in dem man einmal Erfolg hatte. Und es gibt ja auch viele Schlagersänger zum Beispiel, die ganz unglücklich damit sind, immer nur auf dieses Schlagergenre festgelegt zu werden, die vielleicht eigentlich von was anderem herkommen. Und ich fand es spannend, dass man hinter der Bühne eben so an einem Tag Schlager, am anderen Tag Rock, am nächsten Tag wieder, weiß ich nicht, irgendwie wirklich, also auch Kindermusik und sowas. Und über die Band Santiano, die eben in Norddeutschland sehr durchschlagenden Erfolg hatte von den ersten Momenten an, war dann klar, wir wollten irgendwie gemeinsam was für deren Familienpublikum auch machen, eine Geschichte, die mit Musik verknüpft ist, so hörspielmäßig. Und ich habe mich dann hingesetzt und diese Geschichte geschrieben und so wurde dann der Bogen zur Sprache wieder geschlagen, also zu Geschichten schreiben. Und dabei ist das Kinderbuch König der Piraten rausgekommen. Und da sind eben schon zwei Bände erschienen und so über die Kontakte, die ich darüber dann in die Buchwelt wieder geknüpft habe, hatte ich dann die Möglichkeit, meinen ersten eigenen Roman zu schreiben. Und das ist jetzt eben das Dunkle Herz. Und
ja,
es ist einfach so, so ergeben sich die Dinge auseinander irgendwo. Und am besten fährt man, glaube ich, immer, wenn man so ein bisschen da auch mit dem Strom schwimmt.
Weil aber
um die Gelegenheiten geht es nicht.
Das klingt jetzt ja total leicht, als wäre das so mega leicht, ein Buch zu schreiben. Und ich weiß ja, das ist nicht so leicht. Und ich habe mich schon mit vielen Kollegen unterhalten. Und du bist da ja auch sehr erfolgreich als Texter. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Arbeit an einem Buch ja dann doch wieder ganz, ganz anders ist. Weil ich glaube, als in der Musikbranche arbeitet ihr, glaube ich, auch sehr viel als Team. Und ja, im Verlag mit Sicherheit auch. Aber beim Buch bist du ja doch eine ganze Zeit lang sehr auf dich allein gestellt, nehme ich an.
Ja, aber das war natürlich auch gerade der Reiz. Also Teamarbeit ist sicher nicht zu unterschätzen und macht natürlich auch Spaß. Aber wenn man jetzt eben einige Jahre schon in so festen Teamkonstellationen auch mit festen Hierarchien arbeitet und man ist nun mal immer auch Zuarbeiter der Plattenfirmen und der Künstler, für die man schreibt, wenn man als Songwriter hinter den Kulissen schreibt, dann ist man natürlich immer sehr fremdgesteuert auch. Und natürlich, die kreative Arbeit ist kreative Arbeit und es kann niemand aus einem was rauspressen, was nicht in einem steckt. Also letztlich ist es schon so, dass man sich immer noch kreativ entfaltet und was macht, was einem Spaß macht. Aber es passiert halt in einem sehr eng gesteckten Rahmen. Und dann wirklich, beim König der Piraten war ja immer noch ein Stück weit Rahmen übrig, weil das musste irgendwo in diese Piraten-Seefahrtwelt passen, die bei Santiano auch eben die Hauptrolle spielt. Als ich mich aber dann zum Dunklen Herz hingesetzt habe, war auf einmal jeder Rahmen weg. Sondern ich war völlig frei und das kann man ja einerseits als Belastung empfinden, wenn man eben so nichts hat, an das man sich halten kann. Aber wenn man die ganze Zeit immer in so einem abgesteckten Rahmen arbeitet und dann auf einmal wirklich die Freiheit hat zu sagen, ich erzähle meine Geschichte und die nächsten 3, 4, 5 Monate, wie auch immer, schreibe ich meine Geschichte, ohne mir von irgendjemandem reinreden zu lassen. Und was am Ende das dann ist, da kann man sich natürlich nochmal Input von dem Lektor holen und auch von Erstlesern und so weiter. Aber erstmal steht das so für sich und man hat es alleine gemacht so. Und das war für mich auch eine tolle Abwechslung erstmal.
Was war da die größte Herausforderung?
Der Start. Auf jeden Fall. Also mir ging es eigentlich beim Musikmachen nie so. Ich habe immer drauf losgemacht. Aber es ist natürlich auch kleinteiliger. Und so einen Song, man kann schon mal irgendwie 1, 2 Tage an so einem Song arbeiten und dann sagen, okay, ist nichts geworden, egal. Aber wenn man irgendwie sich hinsetzt und weiß, man schreibt jetzt monatelang ein Buch, dann sollte irgendwie die Idee, die dahinter steckt, sich auch lohnen, dass man 3, 4, 5 Monate dran schreibt oder noch länger. Und dementsprechend ist es natürlich schon erstmal das. Die ersten Wochen sind von dieser Angst geprägt, ist es das wirklich? Und in dem Moment, wo dieser Knoten platzt und man diese Rückmeldung auch kriegt, das war eigentlich der schönste Moment, wo man die Rückmeldung bekommen hat, ja, das lohnt sich, mach das. So.
Hast du jetzt noch eine Stelle für uns dabei?
Ja, also es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, es gibt dann verschiedene Fraktionen in dieser Welt, unter anderem eben diese Kinder in dem Gewächshaus, die wir gerade kennengelernt haben, auf der anderen Seite auch viele Erwachsene, die sich woanders organisiert haben und die versuchen, sich die Ressourcen dieser Welt auch irgendwo zu sichern, weil die sind überlebenswichtig. Und das eskaliert. Also zwischen diesen Fraktionen kommt es dann auch zu Gewalt. Und das, was die unwirtliche Umgebung nicht geschafft hat, das schaffen die Menschen an sich dann eben allein über ihre gegenseitige Angst und das gegenseitige Misstrauen, dass es dann nämlich zu Toten kommt. Und Anna und Nick fliehen aus dem Ganzen und stolpern dann über Spuren von Annas verschwundenem Bruder. Und das ist natürlich erstmal total abgefahren und Anna kann sich überhaupt nicht mehr vorstellen, was hier eigentlich passiert. Sie kommen dann gemeinsam aber nach und nach dem Geheimnis des dunklen Herzens, das eben auch eng mit diesem Geheimnis dieses Ortes zusammenhängt, dem auf die Spur. Und ich lese jetzt noch mal eine Stelle aus dem letzten Teil, zu der ich gar nichts weiter sage, die vielleicht einfach für sich wirken soll. Anna fing an zu laufen. Die Dunkelheit ringsum war undurchdringlich, doch sie spürte festen Boden unter den Füßen. Und das, obwohl sie sich nicht erinnern konnte, nach ihrem Sturz auf dem Boden aufgekommen zu sein. Sie war in Dunkelheit gefallen und nun lief sie in Dunkelheit. Der Lärm hinter ihr wurde leiser, nur das Dröhnen des Erdbebens blieb und wummerte in ihren Ohren. »Ben!« rief sie verzweifelt. »Ben, wo bist du?« Sie hörte Kinder lachen und sah ihren Bruder wenige Meter vor sich. Den Pulli, den er trug, erkannte Anna. Es war der aus dem Video ihrer Mutter. Aus dem Video, in dem sie selbst als Dreijährige ihrem Bruder hinterhergestolpert war und »Bem, Bem« gerufen hatte. Sie lief ihm nach. Sie musste ihn einholen, doch 2 Sekunden später war ihr Bruder wieder verschwunden, verschluckt von der Dunkelheit. »Ben!« rief sie erneut und sah sich nach allen Seiten um. Da war er und drehte ihr sein lachendes Gesicht zu. »Bleib stehen! Bleib bei mir! Wir müssen hier raus!« Doch ihr Bruder hörte nicht auf sie, reagierte gar nicht auf das, was sie sagte. Er drehte sich wieder um und war fort. »Ben!« schrie Anna und Tränen liefen ihren Wangen hinab. »Ben, ich schaffe es nicht! Du musst stehen bleiben!« Ben lachte nur, irgendwo. Anna sah ihn nicht und das Lachen echote umher und verlor sich. Sie sank auf die Knie und schluchzte, rang gleichzeitig nach Atem. Alles hatten sie überwunden, jedes Hindernis. Und nun schaffte sie es nicht, ihren kleinen Bruder einzuholen, um ihn nach Hause zu bringen. »Wie heißt du?« Anna sprang auf die Beine und drehte sich erschrocken um. »Wie heißt du?« fragte der alte Mann erneut mit seiner raschelnden Stimme. Er war plötzlich hinter ihr aufgetaucht. »Nein, er hat mich vor ihnen gewarnt!« Anna schüttelte den Kopf. »Ich muss ihn finden, er ist hier, aber ich schaffe es nicht!« »Sag mir doch deinen Namen«, beharrte der Alte. Sie fixierte ihn mit ihren Augen. Noch immer hatte sie nicht das Gefühl, sich vor ihm fürchten zu müssen. »Anna«, erwiderte sie schließlich, »warum haben Sie ihm das angetan? Warum haben Sie uns das angetan?« Der alte Mann seufzte tief, als läge eine schwere Last auf ihm. »Anna, ich hätte es euch gern erspart, wie auch allen anderen vor euch, aber es hätte nur mehr Leid für andere bedeutet, aber 1000-fach mehr Leid.« Er schüttelte den Kopf, »aber dass es nun dieses Ende genommen hat, ich weiß nicht, ob es mein Fehler war oder der eines anderen. Eurer war es jedenfalls nicht. Ich kann euch keinen Vorwurf machen.« Anna sah ihn die Stirn runzeln und irgendwie machte er damit genau den Vorwurf, den er in seinen Worten bestritt. Seine bemüht väterliche Art stieß sie ab. Wie viel Leid hatte er an diesem Ort mit angesehen und war nicht eingeschritten? »Wo sind wir hier?« fragte Anna, ohne die vielen Rätsel anzusprechen, die sich durch die Worte des Alten ergaben. In ihrem Kopf war kein Platz mehr für Rätsel. »Der Weg sollte nach Hause führen.« »Das tut er«, antwortete der alte Mann. »Aber niemand hat behauptet, dass es ein leichter Weg sein würde. Auch nicht dein Bruder. Der Weg hinaus führt durch das dunkle Herz. Und jeder muss seinen eigenen finden.«
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank euch. Wie gesagt, wenn ihr mehr über das dunkle Herz wissen wollt, Lukas, wie ist dein YouTube-Kanal?
Ja, genau. Also ich habe einen Kanal auf YouTube, wo ich nach und nach Hintergründe zum dunklen Herz, läuft jetzt gerade auch eine Verlosung mit einer ganz besonderen Aktion, aber über die verrate ich nichts, die müsst ihr dort selbst finden. Also schaut gerne vorbei, ich bin da recht aktiv und freue mich, wenn ihr mir Kommentare schreibt und dann antworte ich euch und so kommen wir auch ins Gespräch.
Findet man unter deinem Namen Lukas Heiner.
Genau, Lukas Heiner mit AI.
Und wenn ihr morgen noch nichts vorhabt, um 20 Uhr findet die Pieper Fantasy Nacht da statt im Schiele Theater. Da bist du auch dabei.
Genau, bei der Fantasy Nacht. Und vorher bin ich noch bei der Ausbildbar. Die ist, glaube ich, in Halle 5. Da habe ich auch die Gitarre dabei und mache so ein bisschen Musik. Es gibt auch einen Song zum dunklen Herz. Also wenn ihr den hören wollt, schaut gerne vorbei. 16.30 Uhr in der Ausbildbar.
Danke.
Danke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.